Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei dieser 55. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Unser Thema heute ist heikel. Wir sprechen über die Frage, ob und wenn wie Atomwaffen Teil der deutschen Zeitenwende sein können, sollen oder müssen. Wir sprechen über die Zukunft der deutschen Nuklearstrategie, obwohl Deutschland keine Atommacht ist und auch keine werden will. Teil nuklearer Abschreckungs- und Verteidigungsstrategien ist Deutschland natürlich trotzdem. Wie nötig ist also eine der aktuellen Sicherheitslage angepasste nukleare Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie, auch über das Ende des Krieges in der Ukraine hinaus? Und wie könnte eine solche deutsche oder gar europäische Strategie aussehen? Einheitlich oder ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man fragt. In Berlin, Warschau, Paris, Rom, Brüssel und Washington. Es ist viel in Bewegung. Das sei auch nötig, denn der öffentliche Nuclear IQ braucht gerade in Deutschland einen Schub, der der Zeitenwende in nichts nachsteht, sagt mein heutiger Gast Dr. Karl-Heinz Kamp. Herr Kamp hat lange Jahre als Beauftragter des politischen Direktors im Bundesministerium der Verteidigung gearbeitet. Seit dem letzten Jahr ist er promovierte Politikwissenschaftler, Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Zentrum für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien mit Sitz in Rom, wo ich jetzt auch mit ihm verbunden bin. Deswegen sage ich herzlichen Dank, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen, Dr. Karl-Heinz Kamp.
Ganz herzlichen Dank, Herr Weiland. Ich grüße Sie.
Bevor wir, Herr Kamp, über eine künftige Nuklearstrategie Deutschlands sprechen, möchte ich eine Frage am Beginn stellen, die genauso gut auch vielleicht die letzte sein könnte. Sind und bleiben Sie mit mir einig, dass Deutschland jetzt und auf lange Sicht keine eigenen Nuklearwaffen besitzen darf?
Also Sie haben es ja eben bereits angekündigt, dass Deutschland weder will, noch darf, noch kann, noch soll. Daran hat sich bisher nie etwas geändert und daran wird sich auch deshalb nichts ändern, weil es ist ja das einzige Thema eigentlich, was von keiner politischen Kraft in Deutschland jemals aufgebracht wurde. Es sind ein, zwei etwas versprengte Akademiker, die das regelmäßig mal aufbringen, das bringt sie in die Talkshows. Aber eigentlich gibt es ja normalerweise kein Thema, was nicht verrückt genug ist, dass es nicht irgendwer ganz links, ganz rechts, in der Mitte oder wo auch immer aufgreift. Nuklearwaffen sind etwas, was man nicht macht aus guten historischen Gründen, aus rechtlichen Gründen und wir brauchen es auch nicht, denn wir haben ja eine Abschreckung, die von anderen Staaten, die erweiterte Abschreckung, die von den USA für uns zur Verfügung gestellt wird.
Wir dürfen es aus rechtlichen Gründen nicht, sagten Sie. Welche rechtlichen Gründe sind das? Es gibt dazu Verträge.
Ja, es sind ja halt eine Reihe. Zum einen ist Deutschland Mitglied des Atomwaffensperrvertrages, des Nichtverbreitungsvertrages, heißt das Ding offiziell, NVV, in dem sich alle Beitrittsstaaten, das sind mittlerweile 191, glaube ich, verpflichtet haben, dass es nur 5 offizielle Atommächte gibt, die jetzigen offiziellen, und dass man selber keine Atomwaffen entwickelt. Der Deal war damals, als das Ding entschieden wurde oder ausgehandelt wurde in den 60er Jahren, dass die Atomwaffenstaaten den Nicht-Nuklearstaaten zivile Atomenergietechnik zur Verfügung stellen. Das war der Deal. Dieser Vertrag gilt bis heute. Dann hat Deutschland nochmal, wir standen ja sowieso als geteiltes Deutschland unter Restriktionen mit Bezug auf bestimmte Waffen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben das nach der Wiedervereinigung, hat Deutschland noch einmal explizit völkerrechtlich gültig im 2+4-Vertrag erklärt, dass man keine eigenen Atomwaffen anstrebt, beschafft oder damit irgendwie umgehen wird.
Ja, Sie haben sich mehrfach jetzt öffentlich für eine durch Russlands Expansionskrieg notwendig gewordene neue Strategie im Nuklearbereich ausgesprochen. Können Sie mal ganz grundsätzlich zunächst sagen, was zu einer Nuklearstrategie eigentlich dazugehört? Also was sind da die wichtigsten Elemente oder auch die Funktionen einer solchen Strategie überhaupt?
Naja, ich muss mir ja zunächst mal überlegen, was ist Abschreckung? Abschreckung ist ja eigentlich keine ganz neue Sache, sondern da geht es darum, dass man einem Gegenüber für sein Handeln, was man nicht möchte, dass er das macht, Konsequenzen androht. Das machen sie bei der Kindererziehung auch. Wenn du das und das machst, hast du die und die Folgen und die Folgen sind größer als dein Nutzen. Also lass es besser. Im Nuklearbereich ist das anders, weil da natürlich die Gefahr immens groß ist, wenn das Ding aus dem Ruder gerät, dann kann es ja bis zur Auslöschung der Menschheit, wenn wir es mal wirklich sehr extrem fassen, führen. Also haben wir mehrere Formen der Abschreckung. Einmal, das Einfachste ist, wenn der Nuklearstaat der einzige Staat auf der Welt ist, der Atomwaffen hat. Das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die USA zum ersten Mal Atomwaffen eingesetzt haben, und zwar in Hiroshima und Nagasaki. Da war nicht die Gefahr einer Vergeltung, weil es war niemand anders da. Zweites Modell ist, wenn zwei Staaten Atomwaffen haben, das Modell des Kalten Krieges, Ost und West, das führt dann zu dem sogenannten Gleichgewicht des Schreckens. Beide haben Atomwaffen, beide haben ein Gleichgewicht, führte immer zu dem alten Spruch, wer als erster schießt, stirbt als zweiter, also machen sie es beide nicht. Das hat sich ja mit dem Fall der Mauer schon geändert. Mittlerweile haben wir mehr Nuklearstaaten. Wir haben Nuklearstaaten wie Nordkorea, wo wir nicht genau wissen, ob die so rational denken wie wir. Wir überlegen uns, funktioniert Abschreckung eigentlich auch gegen andere Formen der Angriffe, also gegen chemische Waffen oder gegen Cyberangriffe. Die NATO hat sogar den nuklearen Ersteinsatz, nicht Erstschlag übrigens, der besagt, und das hat sich schon seit dem Kalten Krieg, auch wenn die NATO konventionell angegriffen würde, ohne Atomwaffen, würde die Gefahr des nuklearen Ersteinsatzes durch die NATO bestehen. Signal ist genau das Gleiche. Ich sage dir, Angreifer, potenzieller Angreifer, der Schaden wird so groß, dass du es besser lässt. Insofern haben wir ganz verschiedene Formen der nuklearen Abschreckung.
Ich frage da nochmal nach, also insbesondere zu diesem Element des Gleichgewichts des Schreckens. Das basiert doch darauf, dass ein potenzieller militärischer Gegner weiß, was er als Reaktion zu erwarten hat. Zum Beispiel eben den sogenannten Zweitschlag oder Gegenangriff. Gleichzeitig darf er aber doch nie allzu viel wissen. Und es gibt sehr viel Geheimhaltung um die gegnerische Einsatzbereitschaft. Ist das nicht ein Dilemma?
Also die gesamte nukleare Abschreckung ist ja voll von Dilemmas. Zum einen sagen sie, der Gegner weiß das. Ich weiß ja nicht, ob er es weiß. Ich weiß ja nicht, ob meine Abschreckungsdrohung, ob sie richtig angekommen ist in der Kommunikation, ob der mir auch wirklich glaubt, dass er sagt, naja, also die drohen die Vergeltung an, aber trauen die sich wirklich? Denn Gleichgewicht des Schreckens heißt ja, dass eben alle beide sozusagen tot wären, wenn das Ding schiefläuft. Insofern hat die nukleare Abschreckung immer ein Glaubwürdigkeitsproblem. Glaubt mein Gegenüber, dass ich wirklich vergelten werde? Glaub ich selber, dass ich den Mut habe zur Vergeltung, was ja immense eigene Zerstörung beinhalten kann? Glauben, wenn wir sagen, ich schütze auch meine Verbündeten, glauben eigentlich meine Verbündeten, dass ich für sie ein nukleares Risiko eingehen würde? Also immer die alte Frage, die wir hatten in der NATO schon seit Ewigkeiten, wären die Amerikaner wirklich bereit, Los Angeles, New York in einem Vergeltungsschlag zu riskieren, um Berlin, Warschau oder wen auch immer zu sichern. Alles das
Paris,
weiß man.
Paris, weil der Spruch kam ja von de Gaulle ursprünglich.
Paris, ja, wobei dann haben die jetzt ja ihre eigenen Atomwaffen, deswegen habe ich jetzt halt in Paris rausgenommen. Ja. Berlin hat er damals nicht gesagt, weil das galt ja nicht. Aber wie gesagt, das Problem ist halt immer da. Insofern, und aus diesen Dilemmata kommen wir auch nicht raus. Und deswegen ist Abschreckung ganz bewusst auch vage, im Englischen eben ambiguous. Der Gegner soll nicht genau wissen, was ich eigentlich vorhab, damit er nicht eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung machen kann.
Es gab ja in den 90er und frühen 2000er Jahren sozusagen ein Anti-Abschreckungsjahrzehnt. Der NATO-Russland-Rat wurde gegründet, dann die NATO- und Russland-Grundakte in Kraft gesetzt, die auch bis heute übrigens formal noch in Kraft ist. Die Atomwaffenarsenale sind zu der Zeit auf heute rund 12.500 abgerüstet worden und so weiter. Aber Russland hat sich jetzt ja so gezeigt, wie es eigentlich früher immer erwartet worden war. Wieso brauchen wir deswegen jetzt was Neues? Wieso reichen die alten Nuklearstrategien sowohl der USA, der NATO, aber eben auch die der einzelnen EU-Mitgliedstaaten alle nicht mehr aus? aus Ihrer Sicht?
Naja, also es war ja ein bisschen anders. Wir haben zwar wir haben versucht, kooperative Strukturen mit Russland aufzubauen. Das ist ja auch eine ganze Weile halbwegs gut gegangen, nachher nicht mehr. Die Abschreckung als Konzept ist ja immer bestehen geblieben. Wir haben ja nicht sozusagen die Feuerversicherung abgeschafft, nur weil es einige Jahre nicht mehr gebrannt hat. Das heißt, nukleare Waffen blieben da, deutlich weniger übrigens, Konzepte blieben da, die Botschaft blieb da an jeden potenziellen Aggressor, und zwar exakt das Gleiche, tu das nicht, weil dein Schaden größer sein wird. Also da hat sich nicht so schrecklich viel geändert. Was sich jetzt geändert hat, ist erstens mal, dass nukleare Abschreckung zum ersten Mal eigentlich wirklich instrumentalisiert wurde. Russland hat ja die Nukleardrohung genutzt, um unterhalb dieser Drohung Krieg zu führen. Wenn Russland, machen Sie mal einfach ein counterfaktisches Argument, wenn Russland keine Atomwaffen hätte, dann hätten wir die Ukraine mit allen möglichen Waffen einschließlich Taurus unterstützt oder man hätte selber interveniert zugunsten der Ukraine und hätte Russland vernichtend geschlagen. Dadurch, dass immer die Atomwaffendrohung, und die ist sehr real von russischer Seite, besteht, gibt es immer das Risiko der Eskalation. Deswegen machen wir, die Unterstützer der Ukraine, bestimmte Dinge nicht. Also, atomare Abschreckung hat eine neue Bedeutung. Damit ist zweitens die Idee der nuklearwaffenfreien Welt, die wir mal hatten, vom Tisch. Drittens, wir haben, anders als im Kalten Krieg, keine bilaterale Konfliktbeziehung mehr, Ost-West, sondern wir haben auch noch Asien-Pazifik mit drinne. China, Taiwan, you name it. Wir haben viertens eine Situation, wo wir uns fragen müssen, stimmen eigentlich noch so die alten Ideen, die wir haben? Also wir haben Atomwaffen auf deutschem Boden. Braucht man die da, braucht man die nicht? Sind es die richtigen und so weiter? Also wir haben eine ganze Menge neue Fragen. Da muss es nicht überall neue Antworten drauf geben. Vielleicht ist es so, wie Sie sagen, dass wir sagen, einige Dinge können wir von dem Alten übernehmen, nur wir müssen es mal ansprechen. Das haben wir bisher nicht gemacht.
Ja, ich meine, die nukleare Planungsgruppe der NATO hat ja nicht 10 Jahre nicht nachgedacht. Und es hat auch ganz viel Entwicklung gegeben, ne? Verkürzte Einsatzzeiten, maritime Technologie, neue Waffengattungen wie Hyperschall, Gleitflugkörper als Trägersystem und so weiter und so weiter. Es ist ja da de facto auch sehr viel passiert.
Naja, aber wir haben, das ist richtig, es ist sozusagen de facto sehr viel auf der Hardware-Seite passiert. Also neue Waffenentwicklungen, künstliche Intelligenz, Hybrid und Cyber und ich weiß nicht was alles. Wir haben aber unser nuklearstrategisches Denken haben wir noch nicht angepasst. Zum Beispiel, die NATO hat ein Grundlagendokument, das letzte nukleare Grundlagendokument, sprich, wo sich alle NATO-Staaten auf einen politischen Konsens verständigt haben, ist von 2012. In 2012 galt Russland noch als Partner, da träumten wir noch vom arabischen Frühling, vom Arab Spring. Da war China noch ein freundlich gesinntes Land, was halt ganz gerne wirtschaftlich aufsteigt. Also wir merken, dass sich die Rahmenbedingungen alle geändert haben und wir haben in der Software, in unserem Denken, alle diese Entwicklungen einschließlich der Technologie, die Sie gerade genannt haben, noch nicht mit einbezogen.
Gilt es auch für die NATO, also in Nuclear Posture Review, als Unterkapitel vom nationalen verteidigungsstrategischen Konzept? Da kommen ja schon auch neue Punkte vor in der Defense Strategy.
Moment, aber der Nuclear Posture Review ist ja etwas, was die Amerikaner machen. Das ist ja nicht etwas, was die NATO macht. Also insofern, die Nuklearstaaten haben natürlich, also Großbritannien, Frankreich und gerade die USA, haben natürlich ihre Strategien, ihr Denken, ihre Konzeption immer angepasst. Die übrigen NATO-Staaten und wir als Deutschland sind ja mit Blick auf nukleare Abschreckung ein besonderer Staat, weil wir haben amerikanische Atomwaffen auf unserem Boden. Insofern haben wir in diesem ganzen Abschreckungsgeschäft eine andere Rolle als meinetwegen Luxemburg oder Belgien oder wer auch immer. Wobei Belgien nicht, die haben ja ebenfalls Atomwaffen, aber die nicht nuklearen Staaten. Also insofern ist das ein neues Geschäft, was wir jetzt haben.
Aber die Ampelkoalition hat die nukleare Teilhabe im Koalitionsvertrag auch festgehalten. Also da denkt man ja drüber nach. Ich fand den Hinweis von Ihnen auch ganz interessant, dass die Bundesrepublik in Zeiten der Abrüstung die USA mal aktiv und explizit, wenn auch vergeblich, darum gebeten hat, die auf deutschem Boden stationierten Mittelstreckenraketen auf keinen Fall abzurüsten. Und also auch rot-grün-gelbe Koalition will den transatlantischen nuklearen Schutzschirm ja heute ausdrücklich nicht aufgeben und hat, Stichwort Zeitenwende, auch viel investiert. 10 Milliarden Euro für die Kampfjets, 35 der Amerikaner bestellt und so weiter. Also wie, das sind doch strategische Entscheidungen, die auch Deutschland an der Stelle getroffen hat.
Ja, wobei wir müssen uns natürlich jetzt eine ganze Menge Dinge fragen. In dieser neuen Situation, in der Zwischenzeit, in diesen 10 oder 15 oder 20 letzten Jahren, hat man sich ja schon gefragt, warum haben wir eigentlich amerikanische Atomwaffen auf eigenem Boden? Russland war in dieser Zeit offiziell ein Partner, sprich, musste nicht abgeschreckt werden. Das haben die Polen oder die Balten natürlich immer anders gesehen, aber offiziell war es die Denke, eine andere direkte Nuklearbedrohung gab es nicht. Also gab es schon Überlegungen zu sagen, eigentlich brauchen wir diese Waffen oder die Gründe, weswegen sie damals hergeschafft wurden, gelten eigentlich nicht mehr. Was machen wir jetzt damit? Also haben wir aber, anstatt darüber nachzudenken, haben wir das Ding einfach zugemacht und gesagt, naja, die sind symbolisch wichtig. Sie zeigen das amerikanische Nuklear-Commitment, die Verpflichtung für die NATO. Also lassen wir sie besser da und denken nicht groß drüber nach, was wir damit machen. So, jetzt haben wir eine neue Situation, direkte Bedrohung durch Russland. Und da müssen wir uns jetzt fragen, erstens, stehen die eigentlich an der richtigen Stelle? Also brauchen wir wirklich amerikanische Atomwaffen in Deutschland, in Italien, wo sie sind, in Belgien, wo sie sind, in Holland, wo sie sind? Oder würden sie nicht viel mehr Sinn machen im Baltikum, in Polen, in Rumänien? So, also A, die Frage, wo stehen die? B, haben wir eigentlich die richtigen Waffen? Wir haben freifallende Bomben, die sie unter ein Flugzeug also packen und dann mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Das ist natürlich immer rein konzeptionell. Wir reden jetzt nur über die Theorie, über die Logik des Einsatzes. Das macht nicht so schrecklich viel Sinn. Flugzeuge können abgeschossen werden, sie müssen die gegnerische Luftabwehr überwinden. Also würden Raketen mehr Sinn machen? Würden im Prinzip eine neue Nachrüstungsdebatte, brauchen wir so etwas? Die Antwort muss ja nicht ja sein. Ich muss es nur mal ansprechen. Und das haben wir bisher nicht gemacht. Und das müssen wir jetzt eigentlich tun.
Da gibt's mehrere Punkte jetzt, die Sie angesprochen haben. Sie sagten, über die Bomben zu sprechen, die in Büchel stehen. Das ist ja ein Konzept, was sowieso schon durch die neue Produktion von Langstreckenbombern der USA mit dem B-21 Rider als überholt gilt. Also das ist ja alles schon längst auch auf dem Weg, das abzuschaffen. Das ist das eine. Und zum Standort Polen, das ist natürlich schon eine heikle Geschichte. Man würde dann definitiv auch die NATO-Russland-Grundakte über den Haufen schmeißen, ist eh schon über den Haufen geschmissen, lebt eigentlich gar nicht mehr, aber formal ist sie ja noch in Kraft. Das würde natürlich auch wieder eine neue große Provokation bedeuten.
Ja, also einmal ist es ja so, dass die Atomwaffen, die in Deutschland und in anderen europäischen Staaten, die amerikanischen Atomwaffen, dort stationiert sind, haben eigentlich schon seit vielen Jahren eine Menge Fragezeichen. Die sind ja nicht dort stationiert worden, weil sie furchtbar Sinn machen, sondern das sind die Waffen, die übrig geblieben sind. Also wir hatten gegen Ende des Kalten Krieges, hatten wir gerade auf deutschem Boden oder in Europa allgemein, ein ganzes Spektrum von verschiedenen amerikanischen Atomwaffen. Da gab es Raketen, da gab es Marschflugkörper, da gab es Bomben, da gab es so schräge Dinge wie atomare Minen oder was weiß ich was, deren Sinn kann man immer hinterfragen. Und die sind alle dann aus sehr gutem Grunde in den Jahren nach dem Kalten Krieges abgezogen worden. Eine nach der anderen, eine Kategorie nach der anderen. Die berühmten Pershings, wo es damals wilde Proteste in Deutschland gegeben hat, sind abgezogen worden. Alles richtig und gut. Und das Letzte, was übrig geblieben sind diese sogenannten Free-Falling Bombs, also freifallende Bomben, die von Flugzeugen abgeschmissen werden. Das ist, wenn Sie so wollen, die älteste Technologie, selbst wenn sie jetzt modernisiert worden ist. Also, wenn Sie heute eine neue nukleare Abschreckung für Europa auf einem weißen Blatt Papier machen müssten, dann wäre das Letzte, was in Ihren Sinn käme, Bomben, die man in Erddepots irgendwo in Europa vergräbt. Also die Frage stellt sich schon ganz grundsätzlich, ob das noch das Richtige ist. Deswegen sagte ich eben, darüber müssen wir mal nachdenken.
Das verstehe ich gut. Aber wenn die Ampelkoalition die nukleare Teilhabe im Koalitionsvertrag festhält, wie weit und tiefgehend ist das denn durchbuchstabiert, wenn man weiß, dass die B-21 Rider das nächste Konzept wären oder eben Büchel so veraltet ist, dass man eigentlich gar nicht mehr ernsthaft darüber reden kann?
Naja, also eigentlich, es Es war sehr veraltet gewesen in der Zeit, wo Russland Partner war. Wenn man sich ja dann ernsthaft überlegt, wer ist denn jetzt die Bedrohung? Und wenn man dann sagt, ja, die Bedrohung ist vielleicht eben Nordkorea, dann frage ich mich allen Ärzten, ob ich mit einem Tornado bis, also wie gesagt, nur konzeptionell bis nach Nordkorea fliege, um da eine amerikanische Bombe runterzuschmeißen. Jetzt sieht es ja anders aus. Und natürlich, sie haben, und das sagen Ihnen die Militärs immer, sie haben ja bei allen Schwächen, die dieses Konzept jetzt hat mit diesen stationierten Bomben, sie haben einen Vorteil, sie können damit Signale setzen. Sie können zum Beispiel sagen, wenn die Zahl der amerikanischen Atomwaffen in Büchel ist X, wenn man jetzt sichtbar zum Beispiel sagen würde, wir Amerikaner, nur hypothetisch, als Reaktion auf eine russische Aggressivität, wir erhöhen die Zahl auf 25. Damit setze ich ein Signal. Oder ich sage, ich verlege schon mal einige der nuklearfähigen Bomber auf eine polnische Airbase. Damit setze ich ein Signal. Oder ich setze sie nach, also sie können damit, und eben nukleare Abschrecken ist ja ein hochpolitisches Konzept. Wir machen das immer sehr militärisch, mit, als wären die Anzahl der Waffen so wichtig. Es ist eine ganz politische Sache, mit der ich Drohungen ausspreche. Wie gesagt, schwierig, weil ich nicht weiß, ob die so verstanden werden. Aber das kann ich mit diesen Waffen natürlich sehr gut machen. Da haben sie eine Funktion.
Aber wie würden Sie denn die, also Sie haben gesagt, wo die Aufstellungsorte und was sind die richtigen Waffen? Die Polen wünschen sich ja direktes, erweitertes Abschreckungskonzept, also nukleare Teilhabe durch real die Aufstellung von Nuklearwaffen auf ihrem Gebiet. Mal abgesehen von der polnischen Position, welche Nuklearstrategie wäre für die deutsche Teilhabe hinsichtlich der atomaren Aufstellungsorte denn die richtige?
Ja, also wir hatten ja eine Zeit, wo eine deutsche Bundesregierung, der damalige Außenminister Westerwelle, aktiv darauf gedrungen hat, die amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Mit dem ist er in der NATO gescheitert, zum Glück, weil sie natürlich immer auch eine symbolische Wirkung haben. Jetzt, als die Polen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mit der Idee kamen, liebe Amerikaner, wenn ihr die Atomwaffen besser in Polen stationieren möchtet, sehr gerne, wir zahlen sogar für die Aufstellung, für die Errichtung dieser Sicherheitsdepots etc., da sagten die Deutschen auf einmal, Moment, lasst sie besser mal da, weil natürlich, wenn man Nuklearstaat in der NATO ist, oder Stationierungsort ist, hat man einen anderen Einfluss in der NATO. Also die Staaten in der nuklearen Planungsgruppe, die selber amerikanische Atomwaffen auf ihrem Boden haben, haben einfach mehr zu sagen. Das entspricht einfach der ganzen Logik, dass man ein größeres politisches Gewicht hat. Das möchte man nicht mehr aufgeben.
Aber auch ein sehr hohes Risiko insofern, als der Aufstellungsort einer Nuklearwaffe auch immer ein theoretisches Ziel des Gegners ist.
Ja, das war immer eine Logik der Atomwaffen oder der Antinuklearproteste, die wir hatten in den 80er, 90er Jahren.
Nee, das war auch die Argumentation, das war auch die Argumentation von Herrn Kanzler Kohl, als er im Rahmen einer NATO-Übung seine Soldaten wieder in die Kasernen geschickt hat, als er gemerkt hat, im Planungsmodell dieser Übung sind ja 25 Atombomben, die auf deutschem Boden explodieren.
Ja, das wusste er vorher schon. Allerdings war der Zeitpunkt, wo er die Soldaten zurückbeordert hat, war schon, wo die Mauer bröckelte. Und wo er sagte, jetzt macht es nun wirklich keinen Sinn mehr. Aber die dahinterliegende Frage oder die dahinterstehende Frage ist ja eigentlich die, Deutschland ist aufgrund seiner geostrategischen Lage oder wäre ohnehin Ziel von allen möglichen Angriffen. Wenn wir uns mal einen wirklichen Konflikt in Europa vorstellen, Russland hypothetisch greift an, dann müssten die USA, müssten ja große Mengen Streitkräfte aus den USA nach Europa verbringen. In welchen Häfen würden die denn anlanden? Natürlich in deutschen Häfen. Und diese Häfen wären Ziele militärischer Maßnahmen bis hin zu Nuklearschlägen von russischer Seite. Also wir sind dadurch, dass wir da sind, wo wir sind, ohnehin Ziel. Das war immer das Dilemma Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschlands im Kalten Kriege. Wenn der Kalte Krieg ein heißer geworden wäre und wenn die Abschreckung versagt hätte, hätten wir alle uns um den Ausgang keine großen Sorgen mehr machen zu müssen. Wir wären nämlich alle tot gewesen. Das haben wir ohnehin. Das ändert sich durch ein paar Atomwaffen, die sie irgendwo in der Eifel verbuddelt haben, nicht so wirklich.
Ja. Mal eine ganz hinterhältige Frage zwischendrin. Wieso reden wir zwar überhaupt über Atomwaffen, wo doch die UN, also die Gemeinschaft aller Staaten der Erde, 2017 den Atomwaffenverbotsvertrag beschlossen und nach ausreichender Zahl auch an Ratifizierung in Kraft gesetzt haben?
Weil dieser Vertrag schon bei seinem Abschluss sinnlos war und jetzt ist er noch sinnloser, seit man begriffen hat, dass die nukleare Abschreckung an Bedeutung sogar noch zugenommen hat. Es ist ja kein Zufall, dass kein einziges der Nuklearstaaten sich diesem Verbotsvertrag angeschlossen hat. Die Idee dieses Verbotsvertrages ist die zu sagen, na ja, damit können wir Atomwaffen, wir kriegen sie nicht weg, weil natürlich die Franzosen oder die Briten oder die Amerikaner oder die Russen nicht sagen, aha, jetzt verbietet mit die UN die Atomwaffen, jetzt muss ich die ganz schnell abbauen, aber man sagt, wir delegitimieren sie. Aber wir können nicht auf der einen Seite an der nuklearen Abschreckung festhalten mit all ihren Dilemmas und Gefahren und Schwierigkeiten, dann aber gleichzeitig sie völkerrechtlich delegitimieren. Das hat die Bundesregierung mittlerweile auch verstanden. Sie hat bei dem ersten Treffen dieser Unterzeichnerstaaten vor 2 Jahren noch einen relativ hochrangigen Beobachter geschickt. Es gab in der NATO nur 2 Staaten, die ein bisschen dem Vertrag nicht beigetreten sind, aber so ein bisschen sich angenähert haben, indem sie Beobachter geschickt haben, nämlich einmal Norwegen und Deutschland. Mittlerweile hat man begriffen, keine gute Idee. Man will aber jetzt den Grünen nicht sagen, ihr müsst die Beobachterei ganz lassen. Also hat man die niedrigstmögliche diplomatische Person im Auswärtigen Amt dahin geschickt als Beobachter, um klarzumachen, naja, also wir sind noch Beobachter, aber so richtig glauben wir an dieses Konzept nicht mehr. Ich glaube, dass dieser Vertrag ist einfach, Schnapsidee ist zu viel zu sagen für die Vereinten Nationen, aber er hat, wenn er jemals eine Relevanz hatte, hat er sie jetzt mit Sicherheit nicht mehr.
Herr Kamp, die öffentliche Nukleardebatte in Deutschland hat sich verändert. Eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger hat sich in einer repräsentativen Umfrage kürzlich für die nukleare Teilhabe und für Nuklearwaffen auch auf deutschem Boden ausgesprochen. Dabei machen den Menschen, glaube ich, hauptsächlich 2 Probleme Sorgen, nämlich die Großmachtfantasien eines Wladimir Putin im Osten und aber eben auch der unter einem ähnlich egomanischen Krankheitsbild leidende US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Seine Ankündigung, Putin möge mit einigen europäischen Staaten machen, was zur Hölle er wolle, 2% Militärausgaben hin oder her. Die Frage nach einer europäisch-nuklearen Selbstständigkeit hat dies alles befeuert. Die EU als ein selbstständiges Nuklearbündnis, ist das eine denkbare Zukunftsvision oder schierer Unsinn?
Also einmal war es richtig, dass man nach der Ankündigung von Trump und ob der nun eben verhaltensauffällig ist oder nicht, aber er könnte der nächste Präsident werden, ist noch nicht sicher, aber kann sein, ist es vernünftig, sich darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit unserem Verlass auf die amerikanische Abschreckung, wenn wir einen Präsidenten haben, der alles andere als verlässlich ist. In Deutschland wurde diese Diskussion aber so geführt, dass man sagt, da fehlt es an Sinn und Verstand. Es wurde gesagt, die EU müsse doch eigene Atomwaffen haben. Das wurde so sehr nonchalant gesagt. Allerdings hat man komplett ausgeblendet, dass die EU ja keine staatliche Einheit ist. Wir haben ja keinen EU-Präsidenten, EU-Kanzler, der eigene Atomwaffen einsetzen könnte. Und Atomwaffen setzen sie nicht ein nach stundenlangen Diskussionen irgendwann eben in Brüssel. Insofern, das würde nur dann gehen, wenn wir irgendeine Art der Staatlichkeit in Europa haben, in dem dann die Mitglieder ihre Souveränität auch über das Militärische abgegeben haben. Immer die alten Träume von der Europa-Armee, die es ebenfalls nicht geben wird. Also ist die Vorstellung, dass es eine europäische Nuklearmacht als eigenständige Macht gibt, ist komplett an der Wirklichkeit vorbei.
Immerhin, Europa hätte unabhängig von den USA mit Großbritannien und Frankreich vielleicht rund 400 atomare Sprengköpfe. Wäre das als Abschreckungsdispositiv gegen einen russischen Einsatz taktischer Atomwaffen beispielsweise in der Ukraine nicht genug?
Also ich hätte mir darüber eine ernsthafte Diskussion sehr gewünscht. Die werden wir auch noch kriegen, denn die Frage ist ja vernünftig. Zu sagen, jetzt machen wir mal das Worst Case, dass die Amerikaner sich in irgendeiner Form zurückziehen. Auch das müsste man wirklich mal genau ausbuchstabieren, ob man dann nur einen Präsidenten hat, der sagt, ich mache da nicht mehr mit. Und man weiß ja nicht, wie er sich am nächsten Tag entscheidet. Aber halt, wenn wir mal annehmen, die Amerikaner zögen sich zurück, die NATO wäre ernsthaft beschädigt, wenn sie überhaupt noch existieren würde ohne die USA, wäre dann Abschreckung vollständig weg? Könnte dann Putin sagen, oh super, jetzt kann ich Polen angreifen, weil es besteht nicht mehr Gefahr der nuklearen Vergeltung? Ist es natürlich nicht. Wir haben zwei Nuklearstaaten in Europa, Frankreich und Großbritannien, die beide eigenständige Entscheidungszentren sind. Das ist auch die Logik, weswegen sie einen Wert in der NATO haben. NATO-Abschreckung ist ja nicht nur USA, sondern auch zu einem wesentlich kleineren Teil Frankreich und Großbritannien. Also, wenn wir das jetzt nochmal durchbuchstabieren, Amerikaner ziehen sich irgendwie zurück, Putin überlegt sich, kann ich jetzt Polen oder das Baltikum ungestraft angreifen, dann ist er immer noch mit dem Risiko konfrontiert, na vielleicht sehen das die Franzosen oder die Briten doch als vitale Bedrohung an und vergelten nuklear. Oder vielleicht überlegt sich der Herr Trump, der wie gesagt sehr kurzfristig handelt, am nächsten Morgen, ich mache jetzt doch was. Also Abschreckung verschwindet nicht automatisch, weil sie sich nicht nur in Waffenzahlen manifestiert, sondern auch gerade in dem Kopf des Angreifers, der einfach seine Risiken kalkulieren muss. Und wie der das genau macht, wissen wir nicht.
Es gibt Absprachen zwischen Frankreich und Großbritannien. Präsident Macron hat die Nuklearstrategie im Grunde genommen, zwar jetzt nicht schriftlich und politisch komplett abgeschlossen, aber doch verändert, indem er gesagt hat, ich schließe einen Nukleareinsatz in der Ukraine auch nicht aus, weil man gar nichts ausschließen darf. Auch das kann man ja als Richtungssignal an Deutschland und erneute Einladung für einen echten Nuklearschutz bewerten. Da tut sich doch einiges.
Da tut sich einiges. Bisher ist es ja nur bei Ankündigungen geblieben. Bisher hat ja Frankreich immer gesagt, wir glauben, und die Idee ist nicht unvernünftig, wir glauben an diese Idee der erweiterten Abschreckung nicht. Wir glauben einfach nicht, dass die USA für uns eine Sicherheitsgarantie übernehmen würden. Deswegen haben wir eigene Atomwaffen. Das ist vernünftig, kann man so machen, weil ja, wie gesagt, die erweiterte Abschreckung eine ganze Menge Probleme mit der Glaubwürdigkeit hat. Im Moment sieht es so aus, als geht Frankreich so durch die eigene Zeitenwende durch. Frankreich war das Land, das die NATO als hirntot erklärt hat vor einigen Jahren. Frankreich war das Land, was dem Putin immer den roten Teppich ausgerollt hat. Frankreich war das Land, was immer sehr USA-skeptisch, sehr NATO-skeptisch war. Und da tut sich jetzt eine ganze Menge, dass Macron sich vom Friedensengel sozusagen, der er ja mal sein wollte, hin zu einem stärksten Verteidiger der Ukraine entwickelt, bis hin zur Idee von NATO-Soldaten, französische Soldaten auf ukrainischem Territorium zu haben. Da tut sich was, aber im Moment ist es immer noch so, dass wir eigentlich nur das Land USA haben, die explizit gesagt haben, wir stehen für die Verbündeten nuklear ein. Frankreich hat explizit gesagt, wir stehen Verbündete nicht nuklear ein. Das ist die alte gaullistische Position. Und jetzt sind wir gerade so in der Phase, wo sich was ändern kann. Die Amerikaner können sagen, wir machen das nicht mehr. Und die Franzosen könnten sagen, wir machen es doch wieder. Da sind wir genau in diesem Interregnum. Deswegen ist die Zeit im Moment so notwendig, dass wir uns auch als Deutsche mal überlegen, was machen wir eigentlich? Müssen wir ernsthafter mit den Briten und den Franzosen zusammenreden über Nukleares? Haben die Franzosen angeboten häufig, wir haben es immer abgelehnt. Ja. Ist dafür jetzt die Zeit? Ich glaube ja. Aber das setzt, wie gesagt, eine Nukleardebatte in Deutschland voraus, die ein bisschen klüger war als die vor zwei Monaten, wo ein bekannter Historiker vorschlug, allen Ernstes vorschlug, dass doch die EU, da sie ja keinen Kanzler hat, dann möge man doch Atomwaffen beschaffen und möge diesen Drückerknopf, diesen roten Knopf, das ist ja auch eine sehr, sehr naive Vorstellung, von Hauptstadt zu Hauptstadt pendeln lassen. Also die Vorstellung, dass eben Herr Orban mal an dem nuklearen Drücker ist, die hat mich etwas beunruhigt. Wie gesagt, keine Idee war schräg genug, dass sie nicht als konstruktiver Vorschlag gewertet wurde.
Sie haben jetzt mehrere Dinge angesprochen, aber mal abgesehen davon, dass die östlichen Staaten der EU ein Abrücken vom US-amerikanischen Nuklearschutzschirm nie befürworten würden. Für die USA selbst, sei es jetzt unter Trump oder einem anderen Präsidenten, würde eine solche Aufgabenverteilung die Fokussierung auf den Rivalen China ja erleichtern. Wie sehe eine solche Aufgabenteilung denn genau aus?
Das ist absolut richtig. Deswegen wird es auch nicht mehr reichen, für eine vernünftige Lastenteilung im Bündnis zu sagen, naja, wir geben jetzt 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Das wird den USA künftig nicht mehr reichen, weil sie natürlich zu Recht sagen, wir Amerikaner haben 2 potenzielle Krisenherde zu beobachten, nämlich einmal Europa, Russland und Asien-Pazifik. Wir Amerikaner vertreten eure europäischen Interessen ebenfalls im Indo-Pazifik, weil die meisten von euch, außer vielleicht Frankreich oder Großbritannien, könnt gar nicht militärisch dort wirken. Und wenn wir Amerikaner das tun, dann hätten wir gerne ein größeres Engagement von euch Europäern. Und das kann so aussehen, dass die Europäer wesentlich mehr militärische Verantwortung, nicht nur mehr Geld ausgeben, sondern mehr militärische Verantwortung für ihre Umgebung, Nachbarschaft sozusagen übernehmen, um damit amerikanische Streitkräfte für den asiatisch-pazifischen Raum freizustellen.
Klar, aber was heißt das für die nukleare Strategie?
Moment, wenn wir das auf diese Art und Weise konsensual machen, also ohne eine Trumpsche Explosion der gesamten NATO, dann wäre das so, zum Beispiel, kann, wenn Russland immer schwächer wird, was es ja wird aufgrund von Krieg, aufgrund von Sanktionen, wenn Europa schrittweise militärisch stärker wird, was es im Moment auch wird, weil wir mehr Geld ausgeben für Verteidigung, dann können wir an den Punkt kommen, dass Europa sehr wohl in der Lage ist, mit deutlich weniger amerikanischer Beteiligung, militärischer Beteiligung, mit deutlich weniger amerikanischen Soldaten etc. sich selber zu verteidigen. Das klappt aber nur, wenn der nukleare Schutzschirm sozusagen die amerikanische Extended Deterrence erhalten bleibt. Also in einem Positivszenario wäre es, die Europäer machen mehr für sich, sie befreien die Amerikaner von Verpflichtungen, die sie in Europa haben. Die Amerikaner haben 600 Soldaten in Kosovo. Ich bin sicher, dass eben Trump überhaupt nicht weiß, wo der Kosovo ist, hat er auch recht. Also dafür gibt's keinen Grund mehr, aber das funktioniert nur dann, wenn wir die Grundstruktur der NATO und damit auch die nukleare Abschreckung als Konzept erhalten. Da würde ich drauf hinarbeiten. Es ist nicht gesagt, dass unter einem Präsidenten Trump, wenn er denn überhaupt gewählt würde, all das uns um die Ohren fliegt, zumal seine Präsidentschaftszeit ja auch sehr begrenzt ist. Aber das ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen.
Herr Kamp, wir haben 75 Jahre Jubiläumsgipfel der NATO, dieses Jahr im Juli in Washington. Könnte die Aufgaben zwischen der weltgrößten Nuklearmacht USA auf der einen und Europa und Kanada auf der anderen Seite neu bestimmt werden bei diesem Gipfel? Also was erwarten Sie in Bezug auf Aufgabenteilung und was erhoffen Sie sich vom Jubiläumsgipfel der NATO?
Also ich glaube, der Jubiläumsgipfel ist natürlich, er bekommt einen immensen Hype durch das Jahr. Insofern ist natürlich ein ganz wichtiger Moment. Und deswegen werden die Entscheidungen nicht doppelt oder dreimal so wichtig sein wie auf anderen NATO-Gipfeln. Wir haben einige sehr pickelige, sehr schmerzhafte Entscheidungen vor uns liegen. Was machen wir mit der Ukraine? Bekommt sie eine NATO-Perspektive? Wenn und wie und wo? Das ist Arbeit genug. Was ich gerade sagte, ist etwas, was ich viel, viel länger andauert. Ich glaube, dass der Washingtoner Gipfel insofern ein besonderer ist, nicht nur wegen dem Jahr, weil die Europäer genau diese Punkte, die wir gerade diskutiert haben, es reicht nicht mehr nur 2%. In Klammern, bis vor ein paar Jahren haben wir noch nicht mal die 2% gemacht. Jetzt machen wir sie halbwegs. Es reichen nicht nur die 2%, sondern wir müssen das, was man den Transatlantic Bargain nennt, diesen Deal zwischen den USA. Die USA haben einen Nutzen in dem Bündnis mit den Europäern. Die machen das ja nicht aus purem Altruismus. Aber dieser Nutzen muss neu bestimmt werden. Der war im Kalten Krieg, war das so, wir Amerikaner schützen euch Europäer und ihr fördert unsere Interessen. Sehr plakativ gesagt. Wenn wir heute nicht mehr bilateral, sondern mindestens trilateral, jetzt haben wir noch gar nicht übrigens über Named Loss gesprochen, wo ja auch gerade etwas passiert ist, dass zum ersten Mal ein Nicht-Nuklearstaat einen Nuklearstaat angegriffen hat, hatten wir auch noch nicht. Selbst wenn wir das mal rauslassen, haben wir immer noch eine Dreiecksbeziehung, also Asien-Pazifik, da muss dieser Transatlantic Deal neu bestimmt werden. Ein paar Elemente haben wir gerade schon andiskutiert. Aber das kriegen sie nicht alles auf einem Gipfel zusammengewuppt, sondern der Gipfel wird, wie eigentlich alle Treffen in der NATO, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, wird hoffentlich in diese Richtung gehen. Die Europäer, glaube ich, haben es verstanden und auch die Deutschen haben es verstanden, weil die Zeitenwende ja in der Tat keine Eintagsfliege war, zum Glück, sondern auch mittlerweile in den Köpfen angekommen ist, auch nuklear.
Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem langjährigen Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und DGAP Associated Fellow Dr. Karl-Heinz Kamp. Vielen Dank, Herr Kamp, für Ihre Zeit und Ihre Expertise und alles Gute für Sie.
Ganz herzlichen Dank auch an Sie. Vielen Dank. Tschüss.
Herzlichen Dank, sage ich auch Ihnen, die Sie zugehört haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher und hoffnungsvoll bis zum nächsten Atlantic Talk, dann am letzten Donnerstag im Mai. Bis dahin verabschiede ich mich am Mikrofon, Ihr Host und Moderator Oliver Weiland.
Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.